Ja, beginnen möchte ich gleich mit der Kritik an linker Identitätspolitik, die derzeit ja sehr laut und massiv und allgegenwärtig ist. Denn von allen Seiten wird eine Gesellschaft der Singularitäten beklagt. Das ist ja der Erfolgstitel des Soziologen Andreas Reckwitz. Und diese Gesellschaft sei nicht allein durch die Erosion von Solidargemeinschaften und neoliberale Entsolidarisierungsprozesse geprägt, sondern eben auch durch eine Fragmentierung sozialer Bewegungen in unzählige Kleinstgruppen, die sich jeweils nur mit ihrer ganz individuellen Diskriminierungserfahrung beschäftigen würden. Identitätspolitik ist dabei das viel strapazierte Schlagwort, das eben Atomisierung und auch fehlende Allianzen innerhalb linker Bewegung erklären soll. Der Begriff scheint als neues Buzzword in den seit Jahrzehnten so beliebten reaktionären Kampfbegriff der Political Correctness abgelöst oder zumindest effektiv ergänzt zu haben. Doch hier wie dort, also sowohl bei dem Begriff Identitätspolitik wie auch bei dem Begriff Political Correctness, handelt es sich um den Versuch, und das ist jetzt die zentrale These dieses Vortrags, demokratiepolitisch unverabschiedbare, emanzipatorische Politiken zu diskreditieren und zu delegitimieren. In diesem ganzen Diskurs ist von Snowflakes oder Kampfmimosen die Rede, die sich in einem beständigen Opfercontest befinden, die sich über Cancel Culture und Cultural Appropriation oder Microaggressions, das sind so die Schlagworte, empörten und die sich eben am liebsten alle nur noch in ihre Safe Spaces zurückziehen würden. Andreas Reckwitz spricht dementsprechend nicht nur von neuen Singularitäten, sondern auch von einer neuen Überempfindlichkeit des Subjekts, also einem sensiblen Selbst, das jede Negativität und Ambivalenz vermeiden möchte und keinerlei Ambiguitätstoleranz, wird das genannt, mehr habe. Als Beispiel werden die immer gleichen Triggerwarnungen in Lektüreseminaren genannt oder irgendwelche vorverurteilenden Social Media Shitstorms, bei denen öffentliche Existenzen zerstört wurden. Also insbesondere in der MeToo-Debatte war das ja ganz stark, dass es da ganz schnell quasi den Backlash gab, dass alle gesagt haben, das geht jetzt zu weit und da werden ständig unbescholtene Menschen an den Pranger gestellt. Das alles sind sicherlich Phänomene, die zwar sicherlich diskussionswürdig, aber definitiv weiterhin die Ausnahme sind. Doch mediale Aufmerksamkeitsökonomien garantieren solch sensationalistischer Berichterstattung eben mehr Beachtung als der unaufgeregten, unermüdlichen und meist eben unbedankten Arbeit zahlloser identitätspolitischer Organisationen, wie zum Beispiel feministischer Vereine, homosexuellen Verbände, antirassistischer Initiativen, die sich eben für Minderheitenrechte und eine gerechtere Gesellschaft einsetzen. Und damit haben sie in den vergangenen Jahrzehnten den gesellschafts- und geschlechterpolitischen Wandel entscheidend befördert. Und sie waren immer schon von einem scharfen reaktionären Gegenwind begleitet, und deshalb können sich diese Aktivistinnen übergroße Empfindlichkeiten eigentlich in aller Regel gerade nicht leisten. Und ihr Engagement fällt vielmehr durch langen Atem und sehr viel Idealismus aus und nicht durch überspannte Grabenkämpfe. Bezeichnenderweise kommt es im Zuge der kollektiven Klagen über die neue Opferkonkurrenz häufig dazu, dass die Klagenden kurzerhand selbst einen Opferstatus für sich reklamieren. Es ist die Selbstviktimisierung des alten weißen Mannes, der als bislang unmarkierter Standard mit Universalismusanspruch diese ungewohnte Identifizierung als tiefe Kränkung erlebt. Quasi als Posterboy für diese Täter-Opfer-Umkehrung kann Harvey Weinstein gelten, über den es in einem New York Times-Artikel heißt, der jetzt dieser Tage erschienen ist, Zitat, "He thinks he's the victim. He doesn't blame himself for anything."
Doch neben diesem Vorwurf von der Opfer-Olympiade und der Überempfindlichkeit ist noch eine zweite Anklage gegen Identitätspolitik weit verbreitet. Beim Kampf gegen kulturelle Diskriminierung sei der Klassenkampf vergessen worden, lautet der zentrale Vorwurf. Die Identitätspolitiken, die ab den 1960er Jahren entstanden sind, also etwa die Frauen-, die Bürgerrechts- und die LGBT-Bewegung, schienen den alten Identifizierungen über Arbeit und Arbeiterinnenbewegung entgegenzustehen. Als die Forderung nach Anerkennung kultureller Differenzen vehementer wurde, sahen viele Linke darin eine Absage an die Forderung nach sozialer Gleichheit. Wir werden später ausführlicher auf diese aktuellen Debatten um Identitätspolitik oder Identitätspolitiken eingehen und vor allem auch auf den vermeintlichen Widerspruch zwischen Identitätspolitik einerseits und dem Kampf für soziale Gerechtigkeit andererseits. Und wir werden zeigen, dass diese beiden Kämpfe nicht voneinander zu trennen sind. Denn linke Identitätspolitik, so die These unseres Buches, ist ein Kampf um soziale Gleichheit und Gerechtigkeit, der an den Differenzen ansetzt, die sie verhindern.
Doch zunächst möchten wir uns erst einmal der Frage widmen, was genau Identitätspolitik eigentlich ist. Linke Identitätspolitik, und nur um die wird es jetzt im Folgenden erstmal gehen, wir können dann in der Diskussion gerne noch über die Abgrenzung sprechen. Also linke Identitätspolitik ist in aller Regel eine Reaktion auf Diskriminierung. Sie reagiert nämlich darauf, dass einem vermeintlichen Kollektiv bestimmte, und das sind gar nicht unbedingt ausschließlich negative, Eigenschaften zugeschrieben werden. Das bedeutet also zum Beispiel, dass Frauen als irrational gelten, ihnen aber gleichzeitig auch mehr Emotionalität und Empathiefähigkeit zugeschrieben wird. Solche Kollektivzuschreibungen sind nun historisch kontingent, sie können wechseln und sie können sich mitunter sogar direkt widersprechen. Immer werden dabei Menschen zu einer Gruppe zusammengefasst, die eine eigene Einheit bilden soll. Identität kommt vom lateinischen idem, das bedeutet derselbe oder dasselbe. Diese Einheit ist natürlich eine soziale Setzung. Die Menschen, die sich in ihr wiederfinden, sind nicht wirklich dieselben. So hat der Rassismus erst das Konstrukt Race hervorgebracht, nicht umgekehrt, wie der Schriftsteller Ta-Nehisi Coates es auf den Punkt bringt. Menschen werden also als Kollektive adressiert, ohne über diese Zugehörigkeit selbst entschieden zu haben. Und diese kollektive Zuschreibung hat nun enorme Konsequenzen, die zwar der einzelne Mensch zu tragen hat, die aber nur aufgrund der zugeschriebenen Zugehörigkeit entstehen. Also die gläserne Decke erfährt zwar die einzelne Frau, aber nicht deshalb, weil sie jetzt bei ihrer individuellen Karriereplanung irgendetwas falsch gemacht hat, sondern weil sie als Teil des Kollektivs Frauen struktureller Diskriminierung ausgesetzt ist. Von Faschos verprügelt werden zwar einzelne Menschen, aber sie erfahren diese Gewalt deshalb, weil sie zuvor rassistisch kollektiviert wurden. Wenn nun also Diskriminierung immer und ausschließlich kollektiv funktionieren, dann liegt es nahe, sich auch kollektiv dagegen zur Wehr zu setzen. Und genau deshalb gibt es Identitätspolitik.
Den Begriff Identitätspolitik hat das Combahee River Collective 1977 geprägt. In einem programmatischen Statement hat dieses Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen verkündet, Zitat, wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt. Zitat Ende. Damit war gemeint, dass die spezifische Unterdrückungserfahrung, die Sie als schwarze Lesben konkret erfuhren, sich auch aus Ihrer konkreten Situation als schwarze Lesben heraus am besten bekämpfen lässt. Und zwar gemeinsam bekämpfen lässt. In einer linken Politik, die sich vornehmlich auf den männlichen Industriearbeiter als Modellfigur des Proletariats bezieht, erkannten sich diese Frauen nämlich nicht wieder. Denn dessen Lebensrealität entsprach nicht ihrer Lebenssituation und nicht ihren Ausbeutungserfahrungen. So erging es vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die nun ihre ganz spezifischen Diskriminierungserfahrungen zum Thema machten und sich zusammenschlossen. Für diese Identitätspolitiken war ein Wort, das auch das Combahee River Collective schon im Namen trägt, besonders zentral: Kollektiv. Doch als Kollektiv auf die gemeinsam erlebte Unterdrückung zu reagieren, setzt zunächst die Akzeptanz dieser fremdbestimmten Zuordnung und Zugehörigkeit voraus. Dieses notgedrungene Akzeptieren wird von einer Eigen- und Neudefinition der zugewiesenen kollektiven Identität begleitet. Die erfahrene Unterordnung samt der abwertenden Attribute sollen zu einer nun selbst gewählten und selbst ermächtigenden, positiv konnotierten Kollektividentität werden. Frauen sind nun nicht mehr das schwache Geschlecht, sondern stark und selbstbestimmt. Schwarz ist nicht mehr schlechter als weiß, sondern Black is beautiful. Gay Pride ersetzt schwul als Schimpfwort und so weiter. Aber es bleibt das zentrale Dilemma jeder linken Identitätspolitik, sich dabei auch positiv auf Kategorien beziehen zu müssen, die eigentlich Anlass für die Diskriminierung sind.
Identitätspolitik ist also von einer grundlegenden Ambivalenz zwischen einerseits Ablehnung und andererseits Affirmation von Identität gekennzeichnet. Und mit der Affirmation einher geht eine große Gefahr von Identitätspolitik, nämlich die Gefahr der Essentialisierung. Denn auch die beispielsweise sexistischen oder rassistischen Zuschreibungen sind eben oft ambivalent und nicht ausnahmslos pejorativ, also abwertend. Wie vorhin schon gesagt, gelten Frauen eben beispielsweise auch als empathisch. Oft wird das ja komplementär gedacht und sie gelten als fürsorglich. Schwarze Männer, da ist das Phantasma, dass die stark und potent sind etc. Deshalb ist natürlich immer die Versuchung groß, solche Kontingenten Fremdzuschreibungen dann auch in den identitären Eigenentwurf mit aufzunehmen und sie zu essentialisieren, also zu notwendigen Wesensmerkmalen zu erklären. Der selbstbewusst getragene Afro gehört dann ebenso unauflöslich zu Blackness wie die gefeierte Gebärmutter zum Frausein, wie das eben im Differenzfeminismus passiert ist. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss dann auch, wer nicht über die nötige Haarstruktur oder nicht über das nötige Organ verfügt, bleibt ausgeschlossen. Die angenommene kollektive Identität ist dann auch kein letztlich aus Notwehr entstandenes Hilfskonstrukt mehr, sondern sie postuliert und manifestiert erneut Wesensunterschiede, wo ja eigentlich gar keine sind. Am Beispiel der Frauenbewegung, die ganz zentrale identitätspolitische Bewegung waren und weiterhin sind, zeigt sich die Schwierigkeit der Suche nach einer identitären Essenz besonders deutlich und anschaulich. Denn bereits 1851 fragte die ehemalige Sklavin Sojourner Truth: Bin ich etwa keine Frau? Mit ihrer berühmten Rede "And ain't I a woman" klagte sie auf einer Frauenrechtskonvention in Ohio an, dass die soeben zum Leben erwachte US-Frauenbewegung mit ihrer Emanzipationsforderung schwarze und versklavte Frauen eben gerade nicht mit einschloss. Und das war auch deshalb so besonders empörend, weil die US-Frauenbewegung nicht zuletzt vom Kampf der Abolitionistinnen für die Abschaffung der Sklaverei inspiriert war. Sojourner Truths Kritik markiert damit den Anfangspunkt einer Auseinandersetzung, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte des Feminismus zieht. Nämlich die Frage, für wen kämpft der Feminismus eigentlich? Wer genau waren die Frauen, mit oder ohne Sternchen, für deren Rechte er eintrat? Oder andersrum gefragt, wer war jeweils ausgeschlossen? Schon 1791 etwa, als Olympe de Gouges mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin die Errungenschaften der französischen Revolution auch für Frauen reklamierte, aber eben nur für bestimmte Frauen. Oder als mehr als 100 Jahre später die Suffragetten das Frauenstimmrecht forderten, aber auch da eben manchmal nur für Frauen einer bestimmten Steuerklasse oder für Menschen einer bestimmten Steuerklasse. Von Anfang an stand die Frauenbewegung also vor der fundamentalen Herausforderung, ein politisches Subjekt Frau zu bestimmen und Gemeinsamkeiten zu proklamieren, über die sich dieses Kollektiv dann trotz aller intersektionalen Trennlinien definieren konnte. Und diese Identifizierung schlug und schlägt auch weiterhin, wie bei Sojourner Truth, eben nicht nur aufgrund der Hautfarbe fehl, sondern dieses Scheitern wird im Lauf der Geschichte die unterschiedlichsten Gründe haben. Also Arbeiterinnen fühlten sich bekanntlich vom bürgerlichen Feminismus ausgeschlossen, Feministinnen des globalen Südens vom westlichen, Lesben von Heteras etc.
Aber nun nochmal zu den aktuellen Debatten um Identitätspolitik. Linke Identitätspolitik ist, wie bereits gesagt, in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Insbesondere seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ist die Argumentation weit verbreitet und wird immer wieder aufgegriffen und neu ventiliert, dass die Linke in den letzten Jahren nur auf die Anliegen von Minderheiten sich konzentriert habe, soziale Ungleichheit und deren Bekämpfung sei derweil aus dem Blick geraten. Diese Entwicklung habe schließlich auch den Aufstieg der Ultrarechten beflügelt, wenn nicht sogar ausgelöst. Diese Kritik kommt aus unterschiedlichen politischen Lagern. der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der mit seiner These vom Ende der Geschichte in den 1990er Jahren berühmt wurde, vertritt sie in seinem neuen Buch, Identität heißt das, furchtbares Buch, also unlesbar einfach auch. Aber auch so unterschiedliche Impulsgeber wie der Polit-Talker Bill Maher, die Philosophin Nancy Fraser und der Soziologe Sigmund Baumann haben sie in den vergangenen Jahren immer wieder vertreten und sich dieser Argumentationsfigur bedient. Linke Politik solle sich, fordert etwa auch der Politologe Mark Lilla, wieder Anliegen widmen, die, Zitat Lilla, einem Großteil der Bevölkerung am Herzen liegen, Zitat Ende. Denn diese Themen würden nun von den Rechten besetzt, was sich bitter gerecht hätte. Auch im deutschsprachigen Raum mehren sich die Stimmen, die behaupten, die Auseinandersetzung um Identitätspolitiken, also etwa das Eintreten für Feminismus, LGBTIQ und Minderheitenrechte und so weiter, hätte die Beschäftigung mit Ausbeutung und sozialer Ungleichheit ersetzt. Insbesondere die sogenannten liberalen Eliten und der von ihnen verfochtene, auch in Anführungszeichen, progressive Neoliberalismus, von dem Nancy Fraser spricht, hätten für eine nun von rechts besetzte Repräsentationslücke gesorgt, argumentieren auch Autoren wie Cornelia Kopetsch und Robert Miesig, hat jetzt auch in seinem neuesten Buch diese These entdeckt. In einer Vielzahl ähnlich argumentierender Positionen wird dabei die Entgegensetzung von kultureller Differenz und sozialer Ungleichheit bewusst geschürt. Und mit diesem falschen Gegensatz wird implizit ausgeschlossen, dass soziale Ungleichheit auch durch identitäre Politiken bekämpft wurde und wird. Völlig zu Unrecht, finden wir. Denn bei dieser ausschließenden Gegenüberstellung vom Kampf um soziale Anerkennung auf der einen und dem Kampf um soziale Ungleichheit gegen soziale Ungleichheit auf der anderen Seite werden die vielen praktischen wie theoretischen Verknüpfungen von Politiken der Anerkennung kultureller Differenzen mit jenen gegen soziale Ungleichheit übersehen oder geleugnet.
Es gibt nämlich einige Beispiele, die zeigen, dass Identitätspolitiken sowohl in der Theorie als auch in der politischen Praxis keineswegs einer Klassenpolitik entgegengesetzt sind. So richteten sich etwa die feministischen Bewegungen zu allen Zeiten auch gegen weibliche Armut und forderten und formulierten eine elaborierte Ökonomiekritik, mit der sie unter anderem die Anerkennung von Reproduktionsarbeit sowie eine radikale Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit forderten. Es sei hier zum Beispiel an Frigga Haugs 4-in-1-Perspektive erinnert. Und jetzt ganz aktuell, die Oxfam-Studie hat gezeigt, dass es weiterhin Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit sind, die Frauen jährlich leisten. Und das zeigt, wie wichtig es ist, eben Ökonomiekritik immer auch mit einer feministischen Kritik zu verbinden. Ein weiteres Beispiel für die Verknüpfung beider Kämpfe ist das 10-Punkte-Programm der Black Panther-Partei, das bereits 1966 Land, Brot, Unterkunft, Erziehung, Kleidung, Gerechtigkeit und Frieden verlangte. Und auch die Zapatistas richteten ihren Kampf von Beginn an gegen Rassismus, Armut und die neoliberale Hegemonie.
Auch die Aktivisten und politischen Theoretiker Sandro Mezzadra und Mario Neumann wehren sich gegen die vereinfachte Gegenüberstellung von Identitäts- und Klassenpolitik. Die Neue Linke, die Frauenbewegung und die Kämpfe der Migranten und Migrantinnen, schreiben sie in Jenseits von Interesse und Identität, sind, Zitat weiter, keineswegs das Gegenteil von Klassenkämpfen, sondern stehen historisch in deren Zentrum und somit auch für eine Herausforderung der objektiven Grenzen des traditionellen Marxismus und seines Klassenbegriffs. Zitat Ende. Der Klassenbegriff selbst dürfe sich eben nicht darauf beschränken, das Industrieproletariat zu bezeichnen. Auch die feministische Marxistin Silvia Federici merkte dazu unlängst in einem Interview an, wie altbacken die Vorstellung dieses Gegensatzes, also Identitätspolitik versus Klassenkampf, ist. Zitat Federici, die Idee, dass es auf der einen Seite Kultur gibt und auf der anderen die reale Sache, ist Teil einer sehr paläomarxistischen, steinzeitlichen Konzeption von Ausbeutung und Akkumulation. Im Grunde sieht diese Konzeption Akkumulation immer noch vor allem in der Fabrik und alles andere ist kulturell. Zitat Ende. Doch auch wenn die gegenwärtigen Debatten es vermuten lassen, die Kritik an der Identitätspolitik ist nicht neu. sondern letztlich so alt wie linke Identitätspolitik selbst. Am berühmten Hauptwiderspruch, also der kapitalistischen Ausbeutung, mit dessen Beseitigung sich auch alle anderen Unterdrückungsformen von ganz von selbst in Wohlgefallen auflösen würden, arbeitet sich schließlich die feministische Kritik seit bald 150 Jahren ab. Denn bereits die Sozialisten der ersten Stunde hatten verlangt, dass die Genossinnen doch bitte mit ihrem feministischen Gejammer aufhören und die Reihen schließen sollten. Wenn der Sozialismus erstmal da wäre, hieß es, würde sich auch die Unterdrückung der Frauen von selbst erledigen. Sie sei eben nur ein Nebenwiderspruch, eine Prognose, die sich bekanntlich nicht bewahrheitet hat.
Es wurde also damals, und das ist heute letztlich wieder dasselbe, der Schulterschluss und die Solidarität genau von jenen eingefordert, also im konkreten Beispiel von Frauen, die sie selbst am dringendsten gebraucht hätten und denen sie genau mit dieser Forderung jetzt wieder verweigert wird. Doch die Gegenüberstellung von identitätspolitischem Kulturkampf auf der einen und Klassenkampf auf der anderen Seite ist noch aus einem anderen gewichtigen Grund falsch. Denn Identitätspolitiken sind mitnichten allein Angelegenheit ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Minderheiten. Stattdessen muss die Geschichte der emanzipatorischen Identitätspolitiken mit der ArbeiterInnenbewegung ansetzen. Denn auch Klassenpolitiken sind letztlich immer Identitätspolitiken. Als nämlich während der Industrialisierung ehemalige Bauern und Bäuerinnen und vormalige HandwerkerInnen in die Fabriken strömten, resultierte das in einer massenhaften Angleichung von Arbeitsverhältnissen. Und diese mehr oder weniger identischen Produktionsbedingungen führten aber nicht automatisch dazu, dass die Menschen sich deshalb plötzlich sofort auch kollektiv über sie definierten. Die Menschen haben sich weiterhin als Schlosser oder als Waschfrau identifiziert. Sie haben sich über ihre nationale Zugehörigkeit, über ihre Religiosität definiert. Aber sie haben sich nicht als Proletarierin gesehen. Die wahrgenommene und gefühlte Einheit der ArbeiterInnen gab es nicht. Diese Identifizierung musste mittels Identitätspolitik erst hergestellt werden. Und das wussten auch schon die sozialistischen TheoretikerInnen. Zitat, um die besitzenden Klassen vom Ruder zu verdrängen, schreibt Friedrich Engels 1891 an Max Oppenheim, brauchen wir zuerst eine Umwälzung in den Köpfen der Arbeitermassen. Und bei dieser Umwälzung in den Köpfen der Arbeitermassen geht es um die Identifizierung der Klasse, eben um das vielbeschworene Klassenbewusstsein. Dieses Bewusstsein darüber, sich in einer ähnlichen ökonomischen Lage zu befinden und kollektive Erfahrungen miteinander zu teilen, das Bewusstsein, eine Klasse für sich zu sein, wird als entscheidendes Werkzeug im Klassenkampf verstanden. Den Arbeiterinnen soll also bewusst werden, dass sie wesentlich etwas gemeinsam haben.
Doch die kollektive Identität der Arbeiterinnenklasse war nicht bloß eine Frage von Konzepten und Programmen. Identität war immer auch eine Frage der Praxis. Sie wurde nicht nur in der Fabrik und durch politische Bewusstseinsbildung geschaffen, sondern in Clubs, Kneipen und Arbeitersportvereinen auch praktiziert. Das war es, was mit den Cultural Studies in den Fokus rückte, nämlich die identitätsstiftende Kraft kultureller Alltagspraxis. Der Gewerkschaftsaktivist und marxistische Soziologe Stanley Aronowitz resümiert in einem Buch, das interessanterweise The Politics of Identity heißt, von 1992, einer Studie, die dem Selbstverständnis von Arbeiterinnen und Arbeitern in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg nachgeht, Zitat, so gesehen war die Arbeiterbewegung nicht in erster Linie eine Weltsicht gepaart mit einer Organisation, die die gegenwärtigen und langfristigen Interessen der Arbeiterklasse repräsentierte, sondern eine Lebenswelt, die den Horizont der Existenz definierte. Zitat Ende. Kollektive Identität wird also nicht nur durch eine geteilte Weltsicht, sondern auch mit Hilfe einer gemeinsamen Lebenswelt hergestellt. Dieser lebensweltliche Aspekt der Arbeiterinnenbewegung lässt sich mit einer Anekdote gut veranschaulichen. Der sozialistische Theoretiker Karl Kautsky identifizierte nämlich ausgerechnet die Forderung nach Abstinenz als besonders konterrevolutionär. Zitat Kautsky, das einzige Bollwerk der politischen Freiheit des Proletariats, das ihm so leicht nicht konfisziert werden kann, ist, das Wirtshaus. Zitat Ende. Setzten sich die AbstinenzlerInnen durch, würde der Arbeiterinnenbewegung drohen, was selbst die Sozialistengesetze nicht geschafft hätten, prophezeite Kautsky. Der, Zitat, Zusammenhalt des Proletariats wäre gesprengt, Zitat Ende. Mit dem Plädoyer für den Kneipenbesuch war bei Kautsky auch eine Parteinahme für das gesellige Bier und gegen den zerstörerischen Schnaps verbunden. Eine Position, mit der er sich schließlich auch durchsetzte. Der Historiker Ralf Hofrogge schreibt in diesem Zusammenhang lakonisch, Zitat, die Wende vom Schnaps zum Bier war eine Richtungsentscheidung für die Arbeiterinnenbewegung. Die Überwindung des Elendsalkoholismus und die Institutionalisierung einer gemäßigten Drogensucht in der Kneipe war Voraussetzung für die Hochphase sozialistischer Organisationstätigkeit ab 1890, Zitat Ende.
Es waren allerdings nicht nur die übrigens ja vornehmlich männliche Kneipe und das Bier, die im Zentrum der Cultural Studies standen. Bücher wie Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse von Edward P. Thompson hatten insgesamt eine wertschätzende Neubewertung von Arbeiterinnenkultur zum Ziel. Und deshalb ist es auch so völlig verfehlt, Klasse und Kultur einander gegenüberzustellen und Klasse als den sozialistischen Gegenbegriff zur Kultur zu beschreiben, wie das etwa im viel diskutierten Buch Beißreflexe geschehen ist, das eben gegen den sogenannten kulturalistischen Aktivismus wettert und eine falsche Gegenüberstellung von Klassenkampf und dem Kampf gegen Klassismus vollzieht. Denn wer Klassismus anprangert, der fordert ja nicht, anders als die Kritik des Klassismusbegriffs es nahelegt, dass jetzt kapitalistische Ausbeutung und Deklassierung zu akzeptieren ist und dass man quasi auch noch stolz drauf sein soll. Sondern es wird gegen die ökonomische Ausbeutung genauso wie gegen Diskriminierung aufgrund von Klassenzugehörigkeit gekämpft. Der Begriff des Klassismus steht dem Klassenkampf also nicht gegenüber, sondern er beschreibt einfach eine weitere Dimension dieses Kampfes, nämlich die kulturelle. Und dieser Kampf um Anerkennung schließt im Übrigen den Kampf um gesellschaftliche Transformation auch nicht aus. Auch die ArbeiterInnen, die für Respekt und damit eben gegen Klassismus gekämpft haben, taten dies als Etappe auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft. Es war nie und keinesfalls als Alternative zu diesem Weg gedacht.
Doch die vielstimmige Anklage gegen linke Identitätspolitik oder gegen linke Identitätspolitiken blendet diese identitätspolitische Geschichte der Arbeiterinnenbewegung völlig aus. Was sich bei der Analyse des gegenwärtigen globalen Rechtsrucks als besonders fatal erweist. Denn ob nun in der SPD oder bei Labour oder der brasilianischen Arbeiterpartei, wenn innerhalb der parlamentarischen Linken die soziale Frage vernachlässigt wurde, dann aufgrund neoliberaler Paradigmenwechsel und keineswegs deshalb, weil sie durch die identitätspolitischen Scharmützel von Splittergruppen ersetzt worden wäre. Weder für Schwarz-Blau in Österreich noch für Bolsonaro in Brasilien war also das vielgescholtene Transgender-Klo auch nur irgendwie verantwortlich. Doch die irrige Entgegensetzung von Klassenkampf und Identitätspolitik unterschlägt noch etwas. Dass nämlich auch in Trumps Wahlkampf eine Art von Identitätspolitik von und für ArbeiterInnen betrieben wurde, allerdings rechte Identitätspolitik. Das konstatiert etwa die schwarze Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche in ihrer Analyse der US-Präsidentschaftswahl. Sie widmet sich darin der viel strapazierten rhetorischen Figur einer vermeintlichen Rache des weißen Mannes. Gerecht hätten sich die weißen Arbeiter eben unter anderem für die Identitätspolitik der Linken, so die These, gegen die sich Piesche vehement wendet. Denn der Begriff Rache impliziert, so die Kulturwissenschaftlerin, dass der Wahlsieg von Trump ein Aufbegehren gegen den vermeintlichen Gesinnungsterror der Political Correctness gewesen sei. So habe die Political Correctness den Backlash des weißen Arbeiters oder der weißen ArbeiterInnen letztlich selbst provoziert. In letzter Konsequenz wird also behauptet, dass der Widerstand gegen Rassismus die Ursache für diesen sei. Überspitzt gesagt, weiße Arbeiter sind bloß rassistisch, weil ihnen der Aktivismus von Black Lives Matter auf die Nerven geht. Rassismus sei demnach eine bloße Reaktion auf und kein gewaltiges strukturelles Problem, das so alt ist wie die USA selbst. Doch zum Proletariat, das hier angeblich Rache übt, gehört in Wirklichkeit ja nicht nur der weiße Rustbelt-Arbeiter, sondern auch die afroamerikanische Uber-Fahrerin, genau wie die Sexarbeiterin, die lateinamerikanische Nanny und die asiatische Pflegerin. Angesichts des immer noch gewaltigen Gender- und Racial Pay Gap müssten all diese Arbeiterinnen eigentlich sogar die allerersten Adressatinnen und Adressaten für Arbeitskampfrhetorik sein. Doch die von Trump hat bei ihnen offenbar nicht verfangen. 94% der schwarzen Frauen wählten Clinton. Zitat: Niemand vermochte je zu begründen, warum gerade jene, die die New Economy am gründlichsten abgehängt hatte, nämlich die schwarze und die hispanische Arbeiterschaft, sich nie zu Trumps Anhängern gesellten, schreibt Ta-Nehisi Coates folgerichtig. Die Journalistin Emma Green kommt in The Atlantic nach Analysen der Wahlstatistiken der letzten US-Präsidentschaftswahl zu dem Ergebnis, dass nicht ökonomische Abstiegsangst, sondern in erster Linie Furcht vor kulturellem Wandel das entscheidende Motiv für Trump-Wähler und Trump-Wählerinnen der Arbeiterklasse war. It was cultural anxiety, feeling like a stranger in America, supporting the deportation of immigrants and hesitating about educational investment, that best predicted support for Trump.
Die Kritik an Identitätspolitik krankt also nicht nur an der antiquierten Vorstellung eines homogenen weißen Industrieproletariats, das es so einfach längst nicht mehr gibt, sondern sie krankt auch daran, dass sie die Wahlmotive auf ökonomische Prekarisierung verkürzt, beziehungsweise, das ist jetzt die neueste Argumentation, auf eine kosmopolitische Elitenpolitik zurückführt, die von bildungsfernen Schichten als moralisch bevormundend erlebt würde. Und sie vernachlässigt dabei völlig, dass auch Rassismus und Sexismus als uralte und kulturgeschichtlich tief verwurzelte Probleme zentrale Wahlmotive sein können und das eben auch oft sind. Rassistische und sexistische Denk- und Diskursmuster sind also keine bloßen Sekundärphänomene, die bei bestimmten Bevölkerungsgruppen erst durch Deklassierung, soziale Not oder eigene klassistische Diskriminierungserfahrungen auftauchen. Und entsprechend müssen sie auch als eigenständige Probleme ernst genommen und entschlossen adressiert werden und eben nicht nur als die vielbeschworenen Ängste und Sorgen der einfachen Leute. Außerdem muss zur Kenntnis genommen werden, dass es auch eine in die Jahre gekommene weiße Männlichkeit ist, die hier einen verzweifelten Abwehrkampf führt, indem sie gegen Political Correctness und Identitätspolitik wütet. Und das ist leider oft auch eine linksliberal positionierte weiße Männlichkeit, die dem globalen rechtspopulistischen Rise of the Strong Man ganz offensichtlich nicht nur besorgt, sondern wohl auch etwas neidisch zuschaut. Und die sich auch im eigenen Lager endlich wieder jemand mit Eiern wünscht, das ist ein Zitat von Bill Maher aus seiner Talkshow Real Time, jemanden, der das Ruder quasi wieder männlich entschlossen herumreißen könnte. Alles, was bis jetzt gesagt wurde, diese Verteidigung von Identitätspolitik, die einen wichtigen Teil unseres Buches ausmacht, bedeutet aber nicht, dass jede Kritik an Identitätspolitik immer und ausnahmslos falsch wäre. Sicherlich ist nicht jede Identitätspolitik von links per se emanzipatorisch. Sie ist es vor allem dann nicht, wenn sie zur inhaltsleeren, essentialisierenden Repräsentationspolitik verkommt. Wenn sich also die Legitimität einer Aussage nicht mehr am Argument und der Positionierung bemisst, sondern an Hautpigmentierung oder Hormonstatus, die über Gruppenzugehörigkeit entscheiden sollen. Und problematisch ist Identitätspolitik auch dann, wenn sie als Immunisierungsstrategie gegen Kritik missbraucht wird. Wenn zum Beispiel Kritik an Antisemitismus als Rassismus zurückgewiesen wird.
Genauso wenig soll geleugnet werden, dass identitätspolitische Kleinkriege ein Hemmschuh für kollektive Organisierung sein können, dass sie die linke Bewegung schon viel Kraft und Geschlossenheit gekostet haben und dass sie sich mitunter auch tatsächlich in eitlen Distinktionskämpfen erschöpfen. Aber unterm Strich bildet die identitätspolitische Kritik von Minderheiten dennoch gerade die Stärke und eben nicht die Schwäche linker Bewegung. Das ist vielleicht einer der Hauptmotivationen gewesen, dieses Buch zu schreiben, um das rauszustellen. Denn ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass linke Identitätspolitik Marginalisierung überwinden will, um so gemeinsam für größere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Und angesichts des aktuellen Bashings ist es ungeheuer wichtig, sich dieses historische Verdienst vor Augen zu führen. Nicht Spaltung ist also das Ziel linker Identitätspolitik, sondern vielmehr das, was vermeintlich verhindert wird, nämlich Solidarität. Denn bei genauerer Betrachtung zeigt sich, auch wenn Interessensgegensätze in der Geschichte der Linken gewaltige Konflikte und heftige Kämpfe zur Folge hatten, auf lange Sicht hat der traditionsreiche Streit um Differenz linke Bewegungen gewaltig vorangebracht und gestärkt. Denn Kritik, im besten Fall ist es freilich eine solidarische Kritik, ist ein unverabschiedbares Korrektiv, das vor Dogmatismus schützt und Egalität einklagt, wo diese noch nicht realisiert ist. In der Betonung von Differenzen liegt also auch eine Chance, sie ist geradezu die Bedingung der Möglichkeit für Solidarität. Denn radikale Solidarität basiert geradezu auf Differenzen. Sie setzt voraus, dass es gerade nicht geteilte ökonomische, kulturelle oder politische Grundlagen gibt, dass dieses Trennende temporär überwunden werden kann. Sie besteht nicht in erster Linie in der Parteinahme für die Gleichen und Ähnlichen, sondern darin, sich mit Menschen zu solidarisieren, mit denen man gerade nicht die Fabrik und das Milieu, das Geschlecht oder die ethnische Zuschreibung teilt.
Die historisch häufig gehegte Vorstellung, die eigene Unterdrückung mache sensibler und aufmerksamer für die Unterdrückung anderer und bereite damit quasi automatisch den Weg für breite Allianzen, ist tausendfach konterkariert worden. Bekanntlich haben marginalisierte Männlichkeiten nicht zwangsläufig eine größere Sensibilität für Sexismus. Und bekanntlich können auch Lesben Rassistinnen und schwarze Frauen homofeindlich sein. Schon in den 1980er Jahren stellte die niederländische Feministin Anja Meulenbelt ernüchtert fest, Zitat, Unterdrückung macht niemanden verständnisvoller. Dennoch hält auch Meulenbelt am Ziel der emanzipatorischen Veränderung und an den dafür notwendigen Bündnispolitiken fest. Solidarität, das meint auch die schwarze Kulturwissenschaftlerin Bell Hooks, muss sich überhaupt nicht auf gemeinsame Erfahrung beziehen. Sie kann sich auf das politische und ethische Verständnis von Rassismus und die Absage an Dominanz gründen. Daraus lässt sich ersehen, wie wesentlich die Erziehung zu einem kritischen Bewusstsein ist. Einem Bewusstsein, das Mächtige und Privilegierte in die Lage versetzen kann, sich der Herrschaftsstrukturen zu entledigen, in denen sie verwurzelt sind. Zitat Ende. Und an diesem Glauben daran, dass auch mächtige und privilegierte Menschen sich von Dominanzkulturen distanzieren können, sollte unbedingt festgehalten werden. Er ist nämlich ein nicht bloß normatives, sondern auch ein ganz praktisch-politisches Ideal, auf das der Glaube daran, dass eine bessere Welt möglich ist, elementar angewiesen ist. Genau deshalb müssen wir die Hoffnung verteidigen und verbreiten, dass radikale Solidarität möglich ist. Vielen Dank.